Ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörer von Radio Horeb aus dem Kloster Brandenburg. Mein Name ist Schwester Michaela Meyer. Sie hören die Sendung Quellgrund mit dem Thema: Trägt man im Himmel Stöckelschuhe? Oder Chiara Luce Padano, was wir von einer Jugendlichen lernen können. Vor kurzem sah ich einen Film, in dem es darum ging, dass eine junge Frau und Mutter mit noch nicht einmal 40 Jahren die Diagnose Krebs bekommt und wie sie damit umgeht. Da der Titel verheißungsvoll klang, hatte ich die DVD für unseren Klosterladen geordert. Einmal mehr war ich froh, den Film nicht nur in den Verkauf gegeben zu haben, sondern ihn mir zuerst selbst zu Gemüte zu führen. Ich war schockiert, in welcher Weise der Film an das Thema heranging. Nebenbei bemerkt, war der Film ab 6 Jahren freigegeben. Diesen Inhalt würde ich allerdings nie im Leben Kindern in diesem Alter zumuten wollen. Um es kurz zu sagen, eine der Hauptbotschaften war: Ohne Sex kannst du nicht erfüllt leben. Und so lief die Hauptfigur im Wesentlichen auch durch den ganzen Film diesem Götzen nach. Trotz dem verheißungsvollen Titel ging es im Film nur in einer kurzen Sequenz um den Himmel, nämlich als die Hauptdarstellerin kurz vor ihrem Tod ihre Freundin fragt: Ich will wirklich, dass es einen Himmel gibt. Ist das armselig? Worauf die Freundin antwortet: Nicht armselig, heuchlerisch womöglich. Denkst du, sie lassen mich da rein? Darauf wieder die Freundin: Nur wenn der Türsteher beide Augen zudrückt. Das letzte Wort vor ihrem filmischen Tod war dann Wodka Tonic, den die Freundin gewissermaßen an der Bar da oben für sie bestellen sollte. Ich muss gestehen, ich habe erst mal eine Runde geweint. Wie schrecklich, wenn ein Mensch tatsächlich so ohne jeglichen Gedanken an Gott in einer schweren Krankheit auf den Tod zugehen würde. Wie unerträglich die Vorstellung, dass niemand der Kranken von Gott erzählt, davon, dass Christus für uns gestorben und auferstanden ist und unser Leben und Leiden nicht sinn- oder bedeutungslos ist. Unwillkürlich kam mir die junge selige Chiara Luce Padano in den Sinn, die ich inzwischen zu meinen himmlischen Freunden zähle. So kam es auch, dass ich kürzlich, als ich im Urlaub in Italien war, in Sassello in der Provinz Savona, einen Besuch am Grab dieser meiner Freundin machte. Chiara Luce ist ja mit knapp 19 Jahren an eben dieser Krankheit Krebs gestorben. Sie hat mit 17 Jahren die niederschmetternde Diagnose erhalten. Innerhalb von etwa 1,5 Jahren ist sie durch diese Krankheit zu einer Seligen herangereift. Die gleiche Diagnose, ein völlig anderes Endergebnis. Für welche Weise mit einer solchen Diagnose umzugehen, würde ich mich, würden Sie sich wohl entscheiden? Diese Frage treibt mich um. Um ihr nachzugehen, möchte ich gerne mit Ihnen, dem Leben, dem Umfeld und den Lebensentscheidungen der seligen Chiara Luce Padano etwas nachspüren. Chiara Luce Padano war ein lange ersehntes, ja ein erbetetes Kind. Und in der Familie war der Glaube eine natürlich gelebte Realität. Die Familie betete gemeinsam und die Mutter erzählte Chiara von klein auf Geschichten aus der Bibel, besonders von Jesus. Von Kindesbeinen an war Chiara keine Ja-Sagerin, im Gegenteil. Sehr oft war ihre erste Reaktion auf eine Bitte ein entschiedenes Nein. Dann dachte sie darüber nach, besann sich und lenkte großzügig ein. So berichtet zum Beispiel die Mutter, dass sie sich einmal weigerte, mit der Mutter zu beten. Teresa Padano wollte Chiara nicht drängen, denn ein Gebet sollte ja doch freiwillig und aus Liebe zu Gott erfolgen. So sagte sie nur: Gut, dann bete ich für dich mit. Es dauerte nicht lange, da wiederholte die Kleine das Gebet, das die Mutter gerade gesprochen hatte. Später hat Chiara diesen Charakterzug einmal schmunzelnd mit einem Gleichnis Jesu in Verbindung gebracht. Die Mutter hatte sie gebeten, beim Tischabräumen zu helfen, Doch sie hatte keine Lust und machte sich auf den Weg in ihr Zimmer, um zu spielen. Kurze Zeit später kam sie zurück und sagte: Mama, wie geht nochmal die Geschichte im Evangelium, wo der Vater den beiden Söhnen sagt, sie sollen im Weinberg arbeiten? Der eine sagt ja und geht dann doch nicht, und der andere sagt nein und geht dann doch, nicht wahr? Mama, du kannst mir die Schürze geben. Das Beispiel ihrer Eltern hat Chiara geholfen, in einen lebendigen Glauben hineinzuwachsen. Die Mutter hatte ihr nahegebracht, sich zu fragen, was Jesus sich wohl wünscht. Diese Prägung erkennt man auch in ihren Aufsätzen aus der Schulzeit. Zur Heiligen Erstkommunion bekam sie schließlich, wie alle Erstkommunionkinder, von ihrem Pfarrer eine Bibel geschenkt. Chiara nannte es mein Buch, ein ganz tolles Buch mit einer wunderbaren frohen Botschaft. Jeden Tag las sie ein Stück daraus und versuchte, es zu verinnerlichen. Später hat sie einmal gesagt: So wie es mir nicht schwer gefallen ist, das Alphabet zu lernen, so soll es auch mit dem Leben nach dem Evangelium sein. Im Mai 1981, Chiara ist 9 Jahre alt, nimmt die Familie an einem Familienkongress der Fokularbewegung in Rom teil. Die ganze Familie kehrte innerlich erfüllt zurück und Chiara schloss sich daraufhin einer Kindergruppe dieser Bewegung, einem Gen-Team, an und stellte fest: Diese Mädchen waren anders als die, die ich von der Schule her kannte. Gemeinsam bemühen wir uns, für Jesus zu leben. In diesem Miteinander wuchs in Chiara der Wunsch, Gott den ersten Platz in ihrem Leben zu geben. Jesus wurde für sie zu einem vertrauten Freund, mit dem sie alles besprechen konnte. In der Mittelschule hatte Chiara einen Lehrer, mit dem sie sich sehr schwer tat. Sie sagte: Ich versuche ihn trotzdem gern zu haben. Wegen ihres Glaubens machten sich manche über sie lustig und nannten sie Klosterschwester. Das tat ihr weh, aber sie wusste, dass das Kreuz dazugehört, wenn man Jesus nachfolgen möchte. Sie wollte ihm, der für uns mit einem Schrei der Gottverlassenheit am Kreuz gestorben ist, treu bleiben und hatte sich entschieden, ihn zu lieben, wie ich kann. Die Begegnung mit anderen Gen-Jugendlichen hatte sie darin bestärkt, und 1983 kam sie von einem Gen-Kongress mit dem Gedanken nach Hause, Jesus einfach zu lieben und Schluss, wie immer er sich ihr zeigen würde. An dieser Stelle kann ich mich fragen: Wie steht es mit meinem Glauben? Wie ist er in meinem konkreten Alltag verankert? Lebe ich nur einen Sonntagsglauben? Vielleicht nur ein paar Mal im Jahr zu besonderen Festen wie Weihnachten und Ostern? Oder hat mein Glaube seinen Sitz in meinem ganz konkreten Leben? Ist Jesus für mich nur eine geschichtliche Person unter vielen anderen, vielleicht auch ein besonders guter? Oder ist er mein vertrauter Freund? Wer ist der dreifaltige Gott für mich? Welchen Platz hat er in meinem Leben? Einen unter ferner Liefen oder den ersten Platz in meinem Leben? Und schließlich, bin ich bereit, für meinen Glauben auch Spott und Nachteile einzustecken? Oder bezeuge ich mein Christsein nur, wenn es keinen Anstoß erregt? Im September 1985 zieht die Familie wegen einem Schulwechsel Chiaras nach Savona. Das war für Chiara eine große Herausforderung. Sie wäre lieber von Sassello aus täglich nach Savona gependelt, wie andere Schüler das machten. Aber ihre Eltern ließen in diesem Punkt nicht mit sich reden, und so schrieb sie einer Freundin: Die letzten Tage waren ganz schön hart für mich. Nach dem Umzug nach Savona hatte ich etliche Probleme, zum einen in der Schule und dann habe ich großes Heimweh nach Sassello, das ich sehr vermisse. Ich weiß, dass dies ein Ausdruck der Verlassenheit Jesu ist, aber trotzdem war es nicht leicht, ihm mein Ja zu sagen. Ich habe es versucht und bin der Mutter zur Hand gegangen, um die letzten Sachen einzuräumen. Und dann habe ich mich ans Lernen gemacht, weil es der Wille Gottes war. Das Leben in der Stadt war eine große Herausforderung für Chiara, aber sie wollte ihren Überzeugungen treu bleiben. So schreibt sie einer Freundin: In den letzten Monaten fällt es mir sehr schwer, keine Schimpfwörter zu gebrauchen. Und auch das Fernsehen mit nicht gerade guten Filmen ist eine Versuchung für mich. Ich bitte Jesus immer wieder darum, mir zu helfen, damit ich all dem widerstehen kann. In besonders schwierigen Momenten hat mir die Beziehung zu den Chen geholfen, denn ich habe mir gesagt, die bemühen sich auch, gegen den Strom zu schwimmen. 1986 muss sie eine Klasse wiederholen. Dies fällt ihr sehr schwer, wie sie ihrer Freundin schreibt. Wie du weißt, muss ich die Klasse wiederholen. Das ist ein ganz großer Schmerz für mich. Es gelang mir nicht gleich, diesen Schmerz Jesus zu geben. Ich habe lange gebraucht, um mich einigermaßen zu fangen. Und auch jetzt kommen mir noch die Tränen, wenn ich an all das denke. Eine andere Freundin bezeugt von Chiara: Man konnte sehen, dass sie aus dem Glauben gelebt hat, auch ohne dass sie Gott weiß, was gesagt oder getan hätte. Sie konnte sich so an der Schönheit der Natur freuen und war voller Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer. Chiara hat mir gezeigt, wie man während des Tages in lebendigem Kontakt mit Gott bleiben kann. Zu dieser Zeit ist Chiara 15, 16 Jahre alt. Aber es ist spürbar, dass sie aus einer tiefen Beziehung zu Gott lebte, dass sie ganz konkret versuchte, alles mit Jesus zu besprechen und ihm vor allem auch die Schwierigkeiten des Lebens zu schenken. Sie verstand dies schon in ihren jungen Jahren als eine Möglichkeit, Jesus in seiner Verlassenheit am Kreuz nahe zu sein, ihn zu trösten. Wir können uns an dieser Stelle wiederum fragen: Wie gehe ich mit meinen Schwierigkeiten um, die das Leben für mich bereithält? Verzweifle ich daran? Verstehe ich sie gar als eine Strafe Gottes? Oder verstehe ich es, diese Situationen anzunehmen, als eine Gelegenheit, Christus, der sich für mich am Kreuz ausgeliefert hat, nahe zu sein? Chiara ist 17, als im Februar 1989 die Diagnose Krebs wie ein Donnerwetter in ihr Leben einbricht. Knochentumor an der 7. Rippe links mit Metastasen in den angrenzenden Weichteilen. Chiara musste möglichst bald operiert werden. Wenige Tage nach diesem schockierenden Befund brachten die Eltern Chiara nach Turin ins Krankenhaus. Unterwegs machten sie Halt bei einer bekannten Wallfahrtskirche und besuchten den Gottesdienst. Chiara war es wichtig, auch zu beichten. Im Krankenhaus folgten weitere Untersuchungen, welche die Diagnose bestätigten. Auf dem Weg in den OP sagte Chiara zu ihrer Mutter: Sollte ich sterben, feiert eine schöne Messe und sagt den Chen, sie sollen laut singen. Als sie aus der Narkose erwachte und starke Schmerzen verspürte, flüsterte sie: Warum, Jesus? Jesus, wenn du es willst, will ich es auch. Ihre Cousine Glenda erzählt: Als ich ins Zimmer trat, lächelte sie mir entgegen. Sie strahlte dieselbe Freude aus wie früher. Chiara hoffte, gesund zu werden und bald wieder in die Schule gehen zu können. Doch die OP brachte nicht den erhofften Erfolg. Die Ärzte teilten den Eltern mit, dass es keine Aussicht auf Heilung gab. Chiara hatte schon eine Ahnung. Gegenüber einer Besucherin sagte sie: Mama sagt nicht mehr, es ist nichts Schlimmes. Als sie schließlich im März zur Chemotherapie in der Turiner Kinderklinik ist, bittet sie selbst den behandelnden Arzt um eine klare Auskunft. Als sie in die Ferienwohnung zurückkommt, welche die Familie für die Chemotherapie gemietet hat, und ihre Mutter wissen will, wie es gelaufen ist, sagt sie nur: Mama, jetzt nicht, und wirft sich aufs Bett. So bleibt sie 25 Minuten liegen, ohne ein Wort zu sagen. Die Zeit war für die Mutter endlos. Schließlich drehte sie sich um. Ihr Gesicht war wieder wie sonst entspannt und strahlend, und sie sagte: Jetzt kannst du reden. Wochen später vertraute sie ihrer Mutter an, dass dies die schwersten Momente ihres Lebens gewesen seien. Sie merkte, dass Jesus sehr viel von ihr verlangte. Dann wollte sie ihrer Mutter Mut machen und fügte hinzu: Ich bin jung, ich werde es schon schaffen. Der Vater berichtet über diese Zeit: Nachdem Chiara diesen entschlossenen Schritt getan hatte, war sie erstaunlich gelöst. Das hat uns enorm geholfen. Aber eigentlich konnte ich es nicht glauben, dass sie trotz allem so guter Dinge schien. War das etwa nur gespielt, weil sie es uns nicht noch schwerer machen wollte? Weil ich das wissen wollte, habe ich einmal einen Blick durchs Schlüsselloch geworfen, um zu sehen, ob sie auch so wäre, wenn sie allein war. Und tatsächlich, sie lag auf ihrem Bett und wirkte froh wie immer. Mir ist da klar geworden, dass Jesus ihr offenbar eine ganz besondere Gnade schenkte, das alles so annehmen zu können. Und etwas davon ist auch auf uns übergeströmt. Um nicht missverstanden zu werden, später war es mir immer wieder einfach unbegreiflich, wie Chiara so guter Dinge sein konnte. Doch an jenem Tag war ich sicher, dass sie wirklich mit Jesus lebte. Ein Freund der Familie, Franz Koriasko, der ein Interviewbuch mit den Eltern herausgebracht hat und sich selbst als Agnostiker bezeichnet, berichtet: Mir selbst erging es ähnlich. Es war ganz und gar außergewöhnlich, wie sie den Kreuzweg ihrer Erkrankung gegangen ist. Nur in ganz wenigen Momenten sah man, dass sie litt. Denen, die mit ihr zusammen waren, vermittelte sie eine echte, tiefe Freude. Mir erschien das heldenhaft. Auch, dass sie an einem gewissen Punkt keine Schmerzmittel haben wollte, die ihr Bewusstsein trübten, weil sie Jesus näher sein wollte. Bei ihr aber wirkte das alles geradezu normal, wie die logische Folge einer Beziehung, einer göttlichen Wirklichkeit, etwas, das jedes Leiden überstieg, etwas Mystisches, sofern man das sagen kann, etwas, wonach sich wohl jeder sehnen würde. In ihrem Krankenzimmer herrschte eine solche Atmosphäre, dass man fast neidisch werden konnte. Dort atmete man etwas vom Himmel. Soweit der Augenzeugenbericht eines Agnostikers. Die Eltern bestätigten diesen Eindruck. Ja, es war eine übernatürliche Atmosphäre. Bevor man in Chiaras Zimmer kam, verspürte man unwillkürlich das Bedürfnis, sich innerlich vorzubereiten. Diese Atmosphäre ergriff jeden und zugleich half sie uns, auf demselben inneren Level zu sein, auf dem Chiara inzwischen lebte. So vieles könnte man erwähnen, und doch ist es unmöglich, die Atmosphäre zu beschreiben, die einen dort in diesem Zimmer umgab. So mancher sagte beim Hinausgehen: Die Kranken, das sind wir. Eine Freundin bestätigt dies. In ihrer Nähe hat man nie gespürt, wie krank sie ist. Ich hatte eher den Eindruck, dass ich krank bin, gelähmt, weil ich zwar alles habe, es aber nicht teile, schenke. Wenn ich sie auch nur anschaute, verstand ich, was lieben heißt. Wie Chiara möchte auch ich sagen: Wenn du es willst, Jesus, will ich es auch. Die Mutter bringt eine entscheidende Eigenschaft Chiaras ins Wort. Wenn man so sagen kann, war dies Chiaras Spezialität. Nicht so sehr durch das Erdulden schlimmsten Leids, das wahrlich nicht gefehlt hat, heilig zu werden, sondern in der Freude, Gott zu lieben. Chiara versuchte, alles aus der Hand Gottes zu nehmen, als Ausdruck seines Willens, für für sich selbst und für uns. Und Chiara hat keine Gelegenheit zu lachen ausgelassen. Und statt um sich zu kreisen, hat sie darauf geachtet, was den anderen gut tat. So können wir uns wiederum selbst befragen: Lebe ich aus der Freude, Gott zu lieben? Weiß ich überhaupt, dass Gott mich liebt? Was tue ich dafür, dass diese Gewissheit in mir wachsen kann? Chiara hat die letzte Wegstrecke erreicht. Im März 1990 wünschte Chiara, dass der Schmerzkatheter entfernt werde. Sonst habe ich keinen klaren Kopf und ich kann Jesus nur den Schmerz schenken. Etwas anderes habe ich nicht mehr. Körperlich immer schwächer blieb sie, so gut sie konnte, im stillen Gespräch mit Jesus, ihrem Freund und Bräutigam, wie sie ihn nannte. Oft waren ihre Gedanken bei ihm. Sie schrieb: Eines Tages fand man einfach keine Vene für die Infusionsnadel. Sie ließen die Schwester mit der größten Erfahrung kommen. Erst nach mehreren Versuchen fand sie eine kleine Vene am Daumen. Die Schwester bat mich, ganz, ganz ruhig zu bleiben. Es tat sehr weh und instinktiv wollte ich den Finger bewegen. Aber ich habe mir gesagt, dieser Schmetterling ist wie ein Dorn, von denen Jesus viele am Kopf hatte. Im Zimmer war es ganz still. Ich hörte die Tropfen der Infusion wie Hammerschläge. Da dachte ich an die Schläge, die Jesus ertragen musste, als man ihn ans Kreuz nagelte, und habe es ihm geschenkt. Wie viel Chiara echte Freundschaft bedeutete und wie viel Halt sie darin fand, machen folgende Zeilen deutlich. Danke für alle Gebete und alles, was ihr für mich einsetzt. Das ist ganz wichtig für mich. Es wäre schrecklich, wenn ich diese starke Einheit unter uns nicht spüren würde. Dann hätte ich keine Kraft, um weiterzugehen. Am 19. Juli schrieb Chiara an die Gründerin der Fokularbewegung, Chiara Lubich: Ich habe den Chemotherapiezyklus abgebrochen. Keine Wirkung, keine Besserung. Die Medizin hat also die Waffen gestreckt. Nur Gott kann helfen. Seit ich die Behandlung abgebrochen habe, sind die Schmerzen schlimmer geworden und ich kann mich kaum noch auf die Seite drehen. Ich fühle mich so klein und der Weg, der vor mir liegt, ist so steil. Oft fühle ich mich vom Schmerz überwältigt. Doch es ist der Bräutigam, der mich besucht, nicht wahr? In ihrem Antwortbrief bezieht sich Chiara Lubich auf das Foto, das Chiara Badano ihr beigelegt hatte. Sie schreibt: Dein strahlendes Gesicht spricht von deiner Liebe zu Jesus. Hab keine Angst, ihm Augenblick für Augenblick dein Ja zu sagen. Er wird dir ganz sicher die nötige Kraft geben. Gott liebt dich über alles. Er möchte bis ins Innerste deiner Seele vordringen und dich mit dem Himmel beschenken. Und sie gab Chiara Badano einen zweiten Vornamen, den diese sich schon lange gewünscht hatte. Luce, Licht. Chiara ging mit großer Klarheit auch in diesem Stadium ihren Weg. Jetzt bin ich Jesus immer näher. Ich muss mich darauf vorbereiten, ihm zu begegnen. Immer stärker wurde ihre Sehnsucht nach dem Himmel. Jesus erwartet mich. Wenn er mich abholt, bin ich bereit. Ein andermal sagte sie: Ich bitte Jesus nicht mehr darum, mich zu sich in den Himmel zu holen, sonst sieht es so aus, als wolle ich nicht mehr leiden. Jesus weiß, wann ich gehen muss. Auf die Frage der Mutter: Was mache ich, wenn du nicht mehr da sein wirst? Antwortet Chiara: Mama, vertrau auf Gott, dann hast du alles getan. Mach dir keine Sorgen, wenn ich nicht mehr da bin. Wenn du Gott folgst, wirst du die Kraft finden, weiterzugehen. Und zu ihrem Vater, der schwer darum ringen musste, die Krankheit seiner Tochter anzunehmen, sagte sie einmal: Papa, versuch den gegenwärtigen Augenblick zu leben. Jeden Augenblick in Verbundenheit mit Jesus. Gott mit seiner Gnade wird dir helfen. Die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft ist ungewiss. Konzentriere dich ganz auf das Jetzt in einer beständigen Beziehung mit Jesus. Chiara ging bewusst auf den Tod zu. Zu ihrer Mutter sagte sie, sie solle nicht weinen. Wenn eine 18-Jährige im Himmel ankommt, feiert man ein Fest. Wenn ich in die Kirche getragen werde, musst du singen, denn ich werde mit dir singen. Und du musst auf Papa Acht geben, dass er nicht anfängt zu weinen, denn das stört. Ich gehe ins Paradies, dort leide ich nicht mehr und werde überglücklich sein. Chiara wollte, dass sich ihre Eltern für die Beerdigung neu einkleideten. Für sich selbst wünschte sie sich ein schlichtes, langes, weißes Kleid mit einer rosa Schleife. Mit ihrer Freundin Kika suchte Chiara am 21. August die Lieder und Lesungen für ihre Messe aus und bereitete die Fürbitten vor. Ende September durchlebte Chiara Luce einen Moment tiefer Existenzangst. Sie fühlte sich von einer dunklen Kraft gepackt und in die Tiefe gezogen. In ihrer Panik rief sie nach der Mutter, der es gelang, sie zu beruhigen und die ihr riet, ganz auf Jesus zu vertrauen. Zu Kika sagte Chiara Luce, im Moment bin ich im Frieden. Betet dafür, dass ich es bis zum Schluss bleiben kann. Jesus ist stärker. Chiaras Mutter erzählt von den letzten Stunden. Man konnte sehen, dass es dem Ende entgegenging. Der Morgen war fortgeschritten. Sie hatte die Augen geschlossen. Ich wusste, dass sie sterben würde. Und doch hatte ich einen großen Frieden in mir und Freude. Sie öffnete die Augen und sagte, weißt du, Mama, was ich gemacht habe? Ich habe gesungen. Ich habe gesungen, hier bin ich, Jesus, auch heute vor dir, ganz neu, so wie du mich willst. Ruggero und ich blieben während der Nacht bei ihr. Ich betrachtete sie still. Mit einem Mal fiel mir auf, dass ihr Gesicht ganz verzerrt war. Sie muss in dem Moment wirklich extrem gelitten haben. Kaum hatte ich Ruggero darauf aufmerksam gemacht, entspannte sich ihr Gesicht wieder und sie sah aus wie immer. Sie machte mir ein Zeichen mit dem Finger. Sie hatte kaum noch Kraft zu sprechen. Und ich beugte mich nahe zu ihr. Sie versuchte zu lächeln, legte mir die Hand auf den Kopf und zerzauste mir die Haare. Dann sagte sie, »Ciao, Mama, sei glücklich, denn ich bin es.« Das waren ihre letzten Worte. Den Vater bedachte sie mit einem liebevollen Blick. Chiara Luce Badano starb am 7. Oktober 1990 um 4.10 Uhr. Liebe Hörer von Radio Horeb, Chiara Luces Vater Ruggero Badano sagte einmal zu seiner Frau Teresa, wir denken zu viel an die Welt und zu wenig an den Himmel. So möchte ich uns alle einladen, das bewegende Lebenszeugnis dieser jungen Seligen Chiara Luce Badano zum Anlass zu nehmen, heute eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte mich bemühen, ab sofort mehr an den Himmel zu denken. Mein Herz drüben fest zu verankern, einen Fuß in diese Realität der Ewigkeit zu setzen. Vielleicht fragen Sie sich, wie denn das gehen soll. Nun, ich denke, wir haben in der seligen Chiara Luce Badano ein leuchtendes Vorbild. Machen wir es wie sie. Machen wir die Heilige Schrift, die Bibel, zu unserem Buch, zu unserem Schatz. Lassen wir das Wort Gottes lebendig werden, indem wir es täglich lesen, indem wir dieses Buch in unserer Handtasche tragen, damit wir bei einer Wartezeit im Arztzimmer oder im Bus es zur Hand nehmen können und darin lesen. Vielleicht als erstes all die vielen Stellen, in denen Jesus vom Himmelreich spricht. Meditieren wir diese Stellen, betrachten wir sie. tauschen wir uns mit anderen aus, damit unser Herz drüben im Vaterhaus beheimatet wird. Dann wird unsere Freude wachsen, diesem Vater auch einmal zu begegnen, von Angesicht zu Angesicht. Und damit der Tod immer mehr seinen Schrecken verliert und uns zum Bruder wird, der uns heimführt in die ewige Freude beim Herrn. Amen. Halleluja.
Herzlichen Dank an Schwester Maria Michaela Mayer für diese Gedanken zu Chiara Luce Badano, die das Kreuz ihrer Krebskrankheit so vorbildlich getragen hat und alles aus der Hand Gottes angenommen hat.